Folge 165, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patty, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres schönen Tennis-Podcasts. Mir gegenüber, nicht virtuell, sonst ist es ja immer so im Intro-Volley, sitzt der wunderbare Daniel Wolli-Massur, sondern auf einem Pressekonferenzstuhl in Ismaning, beim TC Ismaning, in einem Raum, wo heute Morgen die Pressekonferenzen bei den Billie Jean King Cup Klassenerhalts-Qualifiers stattgefunden haben. Grüße dich.
Hallo Yannick, ich warte hier noch auf die Reporter. Du bist ja meistens besser informiert als ich. Deswegen kannst du mir ja mal kurz sagen, erstmal wann die für uns kommen, weil wir sitzen hier jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, alleine, und wie das heute Morgen hier abgelaufen ist. Sah das anders aus oder war es genau der gleiche Anblick?
Ja, definitiv. Vor allem ist jetzt mein Anblick auch ein anderer. Also ich sitze jetzt hier oben auf dem Pult und sitze ja normalerweise unten. Das Setting ist ein bisschen spannend. Es wird auch diesmal keine YouTube-Folge geben, weil wir haben hier schon wieder eine Dreiviertelstunde. Ihr kennt uns ja, uns Technikspezialisten. Wir hatten einen Riesenplan. Es lief alles nach Plan, aber der Plan war ein bisschen scheiße. Nein, wir hatten schon überall aufgebaut, wo wir aufbauen wollten, aber dann war auf einmal Handwerker angesagt, weil die schon für morgen hier alles noch vorbereiten draußen.
Ja, wo waren wir da? In der VIP-Area, oder?
Nee, das ist die Players Lounge. Das ist die Players Lounge tatsächlich. Aber da waren noch hinten die Sponsoren sozusagen am Aufbauen. Also deine Schlägerfirma.
Das kann nicht die Players Lounge sein. Da sind Plätze für 200 Leute. Die Players Lounge.
Stand auf jeden Fall an der Tür. Aber vielleicht hast du recht.
Unmöglich, weil du hast da eine Größe von einem Tennisplatz mit Sitzmöglichkeiten ausgestellt. Stimmt. Und Stände, Sponsorenstände. Keine Spielerin wird zwischen den Matches oder vor den Matches ja noch zum Patrizio Travel Store.
Stimmt, dann war das
vorbeischauen. Das ist, glaube ich, der normale Zuschauerbereich.
Essen
ist
und
das.
Trinken und, genau. Und Stände, ja, und so weiter. Aber der ist heute natürlich am Tag vor dem Match Deutschland-Türkei noch nicht besetzt gewesen und den ganzen Vormittag frei gewesen, und da habe ich mir das ausgemalt, dass wir da in Ruhe aufnehmen können, und du bist dann heute Nachmittag gekommen und da haben jetzt die Handwerker aufgebaut. Jetzt sind wir umgezogen in den Pressekonferenzraum, der wiederum, liebe HörerInnen, in einem bzw. neben einem griechischen Restaurant ist, der eigentlich zu dem griechischen Restaurant dazugehört, und die Besitzerin oder eine Mitarbeiterin wollte eigentlich schon abschließen, weil die jetzt gerade Pause haben zwischen Nachmittag und Abend. Und wir durften jetzt noch rein, kommen auch wieder raus, aber wenn wir rausgehen würden, kommen wir nicht mehr rein.
Ja, also auf dem Weg nach draußen gehe ich auf jeden Fall in die unbewachte Küche und snack mich nochmal ein bisschen durch den Kühlschrank.
Die hat uns auch ganz böse angeschaut, nach dem Motto, bleib wirklich nur in diesem Raum. Ich hatte vorhin zum Glück schon hier Mittag gegessen. Hast du eigentlich was Ordentliches gegessen?
Ich habe nach dem Training jetzt noch nichts gegessen, das werde ich nach der Folge tun. Ich glaube, da gibt es guten Gyros, da werde ich mir nochmal ein Scheibchen von abschneiden auf dem Weg nach draußen.
Ich glaube, so viel Zeit hast du gar nicht. Wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit verloren. Wir nehmen jetzt eine knackige Folge für euch auf. Wie gesagt, diesmal nur Audio. Das war hier ist einfach zu dunkel in dem Raum. Es wäre nicht möglich gewesen, aber ihr bekommt die volle Podcast-Dröhnung und Qualität per Audio. Heute geht es erstmal monothematisch um die deutschen Spiele hier im Klassenerhaltskampf in Ismaning gegen die Türkei und Belgien. Heute war Media Day, die Pressekonferenz mit allen drei Teams. Alle drei Teams haben hier auch trainiert. Als Wolli heute Nachmittag kam, er hat selbst noch an der Base trainiert, hat gerade das deutsche Team trainiert, und wir werden noch ein bisschen natürlich über Alexander Zverev und die ATP-Finals sprechen und was sonst noch so die Woche passiert ist. Ja, hattest du gut Stress, hierher zu kommen? Ich meine, das ist ja am anderen Ende von München. Wir sind jetzt im Norden, du trainierst normalerweise im Süden.
Ja, das stimmt, aber man kann in München ganz gut außen rumfahren, wenn man nicht zu Berufsverkehrszeiten durch die Stadt muss. Gibt es ja Ringautobahnen, die einen ganz gut um den Verkehr herumleiten. Deswegen waren es nur, glaube ich, 25 oder 30 Minuten. Habe heute Morgen, ja, wie du gerade schon gesagt hast, selber noch trainiert und wollte mir hier die Möglichkeit nicht nehmen lassen, einmal vor Ort am Tag, bevor das Ganze losgeht, mir hier die Gegebenheiten mal anzuschauen. Hier gab es ja schon einige Jahre das Challenger, damals noch auf Teppich. Ich kenne natürlich die Anlage sehr, sehr gut, habe hier auch viele bekannte Gesichter gesehen, von den Spielerinnen angefangen über das Betreuerteam, und es ist natürlich immer cool, sich da einfach mal ein bisschen auszutauschen, ein bisschen Smalltalk zu führen und ja, so einen freien Nachmittag dann so zu nutzen, hier mit dir den Podcast aufzunehmen und ja, ein paar bekannte Gesichter einfach wiederzusehen, ist einfach immer nett in der Tennisbubble.
Und wir haben uns hier für 14 Uhr verabredet. Rolli war auch wie immer pünktlich, aber ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, beziehungsweise einige vielleicht von euch schon. Er ist natürlich bekannt wie ein bunter Hund, und dann wird auch begrüßt und Smalltalk gemacht und auch noch ein bisschen beim Training zugeschaut.
Bunter Hund, ey. Also ich bin ja alles aber kein bunter Hund.
Das ist doch so ein feststehender Ausdruck.
Das bedeutet, ist ein Sprichwort oder was?
Ja, das ist ein Sprichwort. Aber das war jetzt nicht auf deine Persönlichkeit bezogen.
Aber ich bin komplett schwarz gekleidet. Also ich bin ja eher
das hatte ein schwarzer nichts. Hund, nein, eine schwarze Katze. Du hast es falsch verstanden. Das ist ein Sprichwort. Bekannt wie ein bunter Hund bedeutet lediglich, du bist hier an diesem Ort bekannt, weil natürlich viele vom DTB hier sind. Und Wally hat ja auch Anfang des Jahres Ersatz gespielt beim Davis Cup in Litauen gegen Israel, und es gibt große Überschneidungen natürlich auch zwischen der Damen-Nationalmannschaft und der Herren-Nationalmannschaft im Betreuerteam, und man kennt und schätzt sich natürlich, und bis wir dann zum Aufbau gekommen sind etc. hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, aber wir waren natürlich verabredet. Heute ist Donnerstag, der 13.11., die Spiele gehen morgen los ab 15 Uhr gegen die Türkei und sonntags gegen Belgien, und ich bin bereits seit Dienstag hier, weil der Hauptgrund war, dass ich ein Wally wirklich richtig, richtig schönes Interview geführt habe mit Eva Lüß, monothematisch über Hassnachrichten, die sie, wie ihr ja alle wisst, weil sie das ja ganz oft publik macht oder schon mindestens dreimal publik gemacht hat in ihren Instagram-Stories, über Hassnachrichten, die sie bekommt auf Instagram, und da sind wir wirklich in die Tiefe eingestiegen. Das war wirklich auch, ja, schon natürlich ein belastendes Thema für sie, aber sie möchte ja darüber reden und hat voll durchgezogen und hat das Interview auch zu 99,9% genau so freigegeben. Da sind wirklich richtig krasse Aussagen drin. Die kommen morgen raus am Freitag, den 14.11. bei Zeit und Zeit Online digital, und wir werden das natürlich auch bei Advantage-Podcast auf Instagram verlinken. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit einem Match, aber wenn ich abends, das Interview war um 17 Uhr angesetzt, und ich bin ja, wie du weißt, morgens losgefahren aus Frankfurt, habe das auch vorbereitet, und man hat dann eine Uhrzeit, und also es war angesetzt auf eigentlich 45 Minuten, am Ende waren es 30 Minuten, und man will ja, dass es gut ist, und gerade bei so einem sensiblen Thema, dass es nicht so reingequetscht ist. Ich fühle mich dann wirklich so wie so ein Sportler vor einem Match, der dann auch performen will und hofft, dass das Interview gut wird, und ich war fix und fertig eigentlich danach, obwohl ich ja jetzt schon auch erfahren bin, und es hat auch total gut geklappt, aber danach hatte ich so einen mentalen Load, als hätte ich eine Prüfung gehabt oder so. Das habe ich nicht bei allen Interviews, aber bei so speziellen Fällen schon. Das ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht wie mit der Match-Atmosphäre bei euch.
Ja, also kann ich mir vorstellen, weil du willst natürlich auch irgendwie deinen Ansprüchen gerecht werden und bereitest voll dich da ja auch darauf vor. Das ist ja auch deine Leidenschaft. Das ist bei uns halt so, dass wir meistens nicht am gleichen Tag wie das Match das anreisen können und auch ja, die Ansetzung zwar haben, aber bei uns kann sich das ja auch nochmal vielleicht um mehrere Stunden nach hinten ziehen, wenn ein Match länger dauert. Naja, wenn jetzt ein Interviewpartner auch dafür bekannt ist, zu spät zu kommen, könnte es sich bei dir ja auch verzögern, aber du musst dich ja jetzt nicht körperlich irgendwie warm machen die ganze Zeit vor so einem Interview, aber kann ich mir natürlich vorstellen, dass es da Parallelen gibt in Sachen Anspruch an die Leistung und wie man das Ganze dann auch abwickeln möchte und dann, um auch ein cooles Ergebnis dann ja präsentieren zu können. Ich freue mich auf jeden Fall, werde es auf jeden Fall durchlesen und reinlesen.
Ja, du hast das Ergebnis noch gar nicht gesehen, du hattest nur den Fragenkatalog vorher, habe ich dir mal geschickt aus Insights, und da waren ja schon deftige Fragen dabei, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie dann auch die Antworten waren.
Ich wollte eigentlich noch ein paar Fragen hinzufügen, aber es wurde mir nicht gestattet.
Können wir ja nichts mehr machen. Sneakst einfach ein paar Dinger rein und ich stelle dir dann.
Ich habe noch eine Hörerfrage, Eva.
Eva war ja 2021 als 18-Jährige im Advantage-Podcast zu Gast, und seitdem kennen wir uns, und jetzt ist sie natürlich die deutsche Nummer 1, Jahresend Weltrangliste auf Platz 40 beendet, und um euch da mal ein bisschen Insights zu geben, heute haben wir uns ganz kurz gesehen, und wir haben heute Morgen die Freigabe erhalten, und es wurde wirklich nur ein Satz geändert, und das ist echt wenig. Also es läuft ja so ab, bei schriftlichen Interviews, du führst das wortlautmäßig, nimmst es auf, aber es ist eigentlich nur in Deutschland so, in anderen Ländern gibt es das gar nicht. Es gibt kein Gesetz dafür, aber in Deutschland ist es eigentlich gang und gäbe, dass bei Wortlautinterviews das schriftlich vorgelegt wird. In Amerika zum Beispiel, in Großbritannien, gibt es das nicht. Ich finde das aber gut, weil es gibt ja schon große Unterschiede und gerade in dieser digitalisierten Welt, wo alles auf die Goldwaage gelegt wird und direkt rausgehauen wird, finde ich das sogar richtig. Aber je größer eine Sportart ist oder die Sportlerin und je mehr geschützt die Sportler auch sind, desto eher kann es auch mal sein, dass da richtig rein redigiert wird. Und in manchen Fällen hat das Veröffentlichte oder das, was dann das Presseteam veröffentlichen will, nicht mehr viel mit dem Original zu tun. Aber in dem Fall war das Setting ja so, dass ich diese Anfrage über Evolve, sie ist bei der Osaka-Agentur, gestellt habe, in dem Wissen, dass sie ja gerne über dieses Thema redet. Und habe das gut vorbereitet und eine kurze, knackige Mail geschrieben und wir haben innerhalb von einer Woche auch die Zusage bekommen. Und sie wollte über dieses Thema reden und hat das auch dem DTB deutlich gemacht. Dementsprechend war auch der DTB war super. Ja, und es wurde nur ein Satz verändert, und um euch jetzt mal den Insight zu geben, heute beim Mittagessen, wo wir uns kurz gesehen haben, habe ich mich nur kurz bedankt, gesagt, Eva, super, es ging jetzt schnell, es kommt morgen raus, pünktlich zu eurem Spiel. Ich glaube, es gibt die maximale Aufmerksamkeit, und dann hat sie auch gestrahlt. Und dann hat sie sich fast entschuldigt und hat gesagt, sorry, mit dem Satz und so, war auch gar kein schlimmer Satz. Ja, also nichts, was die Struktur des Interviews wäre. Und ich sage so, Eva, alles gut, du weißt gar nicht, was sonst manchmal so los, sie so echt und so. Und dann haben wir noch ein bisschen Smalltalk gemacht und sie hat gesagt, ja, aber ich finde es sogar gut, dass es die Freigabe gibt. Und dann hat sie gesagt, weil bei manchen Sachen fühle ich mich nicht richtig wiedergegeben oder werden Sachen geändert und so weiter. Und dann hat sie auch direkt so gesagt, ja, aber bei dir ja nicht. Und dann hast du gesagt, naja, du kennst mich jetzt auch ein bisschen, schon seit dem Podcast auch. Und du weißt, ich frage vielleicht auch mal was Kritisches, aber ich halte mich schon an die Spielregeln oder versuche das richtig wiedergeben. Und dann hat sie gelacht und sagt sie so, ja, ist doch auch okay, ein bisschen Druck brauchen wir doch auch als Sportler. Und so, also einfach eine schöne Situation. Und wenn ihr den Podcast hört, ist das Interview vielleicht schon draußen und gebt uns gerne mal Feedback, weil es wird auch Wellen schlagen. Es wird wahrscheinlich auch, die Agenturen werden es zitieren, weil da ist auch eine Neuigkeit drin. Bin ich mir relativ sicher. Genau, ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier bin. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass ich ansonsten keine Schreibaufträge habe für den Billie Jean King Cup. Das heißt, es kann sein, dass ich hier morgen beim Spiel gar nicht sein werde, aber war jetzt natürlich trotzdem 2 Tage hier und konnte viel einsammeln. Und dann reden wir auch gleich mal ein bisschen drüber. Wie ist das für dich, wenn du hier so auf so eine Anlage kommst und weißt, hier ist Länderspiel, hast du so ein direkt so ein bestimmtes Gefühl, das du orten kannst?
Ja, ich habe ja die ganze Woche in Oberhaching trainiert und da waren natürlich die Mädels vom deutschen Team, das türkische Team war da, das belgische Team. Deswegen hatte ich eh schon die ganze Zeit das Gefühl, dass ja hier irgendein Event stattfindet und irgendwas in der Luft ist. Ich habe natürlich ein relativ klares Bild, wie ich es schon gesagt habe, von der Anlage. Ich kenne hier alle Räumlichkeiten, alle Plätze, Türen.
Weil hier normalerweise ja
Ein
ein
Challenger war,
genau.
genau, über die letzten Jahre habe ich auch regelmäßig erfolgreich und mehrere Tage gespielt. Und dann habe ich natürlich über Social Media auch schon so ein paar Insights gesehen, wie ungefähr die Halle aussieht. Ich wusste im Vorfeld, dass die Platzanordnung geändert werden muss, also aus einer Dreifeldhalle ein Feld quasi quergelegt wird, mit Tribünen natürlich drumherum. Und deswegen hatte ich schon ja eine sehr klare Vorstellung, wie das Ganze hier aussehen wird, aber wollte mir natürlich die Möglichkeit jetzt hier nicht entgehen lassen, dass wir hier auch so schön eine Folge kombinieren können und auch mal ja bei so einem großen Tennis-Event, was dann in München oder um München Umgebung stattfindet, wenn ich da die Möglichkeit habe, möchte ich natürlich auch dabei sein und muss sagen, dass sie es hier wirklich klasse auf die Beine gestellt haben und eigentlich alles angerichtet ist für ein schönes Event und hoffentlich auch erfolgreiches Event für die deutsche Mannschaft.
Und heute tatsächlich der Tag vor dem Wettkampf ist eigentlich die einzige Chance für dich auch mal hier noch aufzutauchen, weil du morgen nach Frankreich fliegst, ne?
Genau, ich wäre natürlich auch am Wochenende liebend gerne zu den deutschen Partien vor allen Dingen gekommen. Viele Freunde von mir sind auch da, weil wir auch einen überschneidenden Freundeskreis mit Jule Niemeyer haben. Und deswegen ist es natürlich schade, dass ich das nicht wahrnehmen kann. Ich hatte den Termin schon sehr, sehr lange im Kalender. Aber ich muss selber, oder ich darf selber zur Frankreich-Liga fliegen. Dort haben wir das erste Spiel am Samstag und deswegen muss ich am Freitag schon anreisen. Das ist ein legitimer Grund und freue mich dann natürlich auch drauf, da wieder in den Wettkampf einzusteigen.
Erste französische Liga, sind bekannte Namen dabei, ne?
Total, also ich wollte bei meinem Instagram auch nochmal so ein bisschen erklären, das Ganze, wie das abläuft, was so die anderen Teams sind, was unsere Erwartungshaltung ist. Das müssen wir, muss ich schauen, ob ich das alles noch irgendwie unterbekomme, aber in meinem Team sind zum Beispiel Namen wie Emil Rosovori, Otto Virtanen, Carlos Tabanera, also ja, teilweise Top 100 Spieler, die wahrscheinlich nicht jedes Spiel machen, aber auf jeden Fall, so wie es geplant ist, da sein werden, und wir sind ein Team, was um den Klassenerhalt spielt, und da gibt es, ja, Arthur Rinderknecht ist gemeldet für Teams, und das, ja, die französischen Top-Leute da vor allen Dingen für die großen Pariser Clubs auflaufen, das ist keine Seltenheit, und deswegen, ja, wird es fantastische, ja, Wettkampf einfach, oder fantastische Spiele, auf die ich mich sehr freue, weil es einfach sehr kompetitiv sein wird und ein cooler Jahresabschluss und natürlich auch fürs Portemonnaie und die Reisebörse fürs nächste Jahr auch irgendwo essentiell und wichtig.
Voll. Wie heißt dein Club? Der ist im Norden Frankreichs, ne?
Genau, in der Nähe von Brüssel, das ist Saint-Amand, also ja, zwischen bei Lille und Brüssel, so die Ecke.
Und weißt du schon, wie viele Spiele du machen wirst? Oder
5 von 5. Ah, ich mache 5 von 5, obwohl ich auf der Meldeliste einer der letzten bin. Aber ja, meine Qualitäten werden wahrscheinlich auch im Doppel sehr geschätzt. Keine Ahnung, ob ich jedes Einzel spielen werde. Aber ja, ich bin auf jeden Fall für alles bereit und ich habe Bock, jetzt nochmal 2 Wochen Gas zu geben.
Und fährst du hin und her oder fliegst du hin und her oder bleibst du dann da?
Ja, also wir haben immer die Spiele mittwochs und samstags und ist ein bisschen komplizierter, also zwischen Samstag und Mittwoch werde ich zu Hause sein und zwischen Mittwoch und Samstag dann dort, also 3 Tage zu Hause und dann 4 Tage in Frankreich, so werden die 2 Wochen sein, also relativ viele Spiele, Reisen nochmal und es ist dann schon noch zehrend.
Trotzdem viel Erfolg dafür.
Danke.
Und das ist eine Win-Win-Situation, wird sowohl sportlich, aber natürlich auch inhaltlich für dich eine schöne Zeit da und ja, finanziell ist es ja auch einfach wichtig, um das neue Jahr auch zu planen. Dann schließen wir den Kreis, wie wir angefangen haben. Wir sitzen hier auf den Pressekonferenzplätzen, wo heute Morgen Deutschland gesessen hat. Und die Pressekonferenz hat sich, Wally, um mehr als eine Stunde verzögert. Nicht, weil die Spielerinnen zickig waren oder noch was anderes im Kopf hatten, sondern weil es Probleme gab mit der ITF, mit dem Weltverband, dass man auch nicht alle Tage hat. Also um euch alle mal mitzunehmen, Laura Siegemund musste leider rausziehen, wird nicht teilnehmen. Als erfahrene und richtig gute Doppel- und Einzelspielerin wäre sie hier, glaube ich, eingeplant gewesen. Ihr wisst das, sie hat das letzte Turnier schon wegen Rückenproblemen abgesagt gehabt und heute wurden auch nochmal Rückenprobleme bestätigt. Als Absagegrund Rainer Schüttler als Teamkapitän hat gesagt, das geht ja schon ein bisschen länger und sie hat das letzte Turnier rausgezogen und es ist nach wie vor der Fall, das war auch auf meine Nachfrage. Ich habe ganz vorsichtig gefragt, ob sie den medizinischen Grund nennen wollen, weil es kann ja auch sein, dass sonst irgendwas ist oder ne, ist ja auch eine, kann ja auch eine sensible Sache sein. Und die 19-jährige Tessa Brockmann saß dann hier, so konnte man schon erahnen, dass Laura nicht da ist. Und es war nämlich auch hier, siehst du ja die Namensschilder, und da hat auch Laura Siegemund schon gefehlt. Und dann konnte man sich schon so 1+1 zusammenreihen, dass da was nicht stimmt. Aber am Ende hat sowohl der Pressesprecher vom DTB als auch Rainer Schüttler ziemlich deutliche Worte gewählt und die ITF kritisiert, weil die haben riesige Probleme gehabt, Tessa Brockmann noch zu nominieren. Du hast ja, ich habe dir die PK auch geschickt, du hast ja mitbekommen, da ging es um den Reisepass, ja. Ich frage dich gleich, ob du das schon mal irgendwie in irgendeiner Form auch schon gehört hast. Kannst du mal drüber nachdenken. Aber es ist auf jeden Fall so gelaufen, die ITF möchte einen Reisepass, der älter ist als 2 Jahre. Und Tessa Brockmann hatte den nicht, sondern einen neueren. Ja, ich weiß nicht, ob es verloren war oder ob es noch keinen gab oder so. Sie ist ja erst 19 Jahre alt und so weiter. Jedenfalls hatte sie nur einen neueren und die haben den Perso hingeschickt und sie haben Geburtsurkunde hingeschickt. Sie haben sogar, hat Rainer Schüttler gesagt, Schulzeugnisse hingeschickt als Urkunden und die ITF hat das bis ganz kurz vor knapp nicht akzeptiert und die haben erst um kurz vor 11, um 11 Uhr war Meldeschluss, die Bestätigung bekommen, dass Tessa an der Pressekonferenz teilnehmen durfte überhaupt. Und während der Pressekonferenz hat die Sportdirektorin Rainer Schüttler eine SMS geschrieben und er hat dann on air bestätigt, dass sie im Fall der Fälle auch spielen dürfte, wobei sie ja jetzt erstmal wahrscheinlich als Ersatzfrau hier mit dabei ist, ja. Aber voll die crazy Geschichte.
Ja, ist immer so ein Krampf mit den Verbänden, ne? Also egal, ob du das teilweise mit Regularien und Regeln bei der ATP hast, bei der WTA oder auch ITF. die wollen halt ihre Standards erfüllen und haben da halt, ja, strikte Regeln. Und dann, wenn du in der betroffenen Situation bist, speziell mit Zeitdruck, dann denkst du dir halt schon manchmal, was soll denn das? Lass doch einfach mal fünfe gerade sein. So, hier wird jetzt auch nicht irgendwie der dritte Weltkrieg entschieden, sondern es geht um eine Spielberechtigung. Und dass man da dann erstmal, ja, weil, also wenn irgendwas nicht korrekt sein sollte, dann gibt es wieder Einspruch, dann wird das Spiel keine Ahnung wie gewertet.
Voll.
Ja, und das kann man dann im Nachhinein immer noch klären, sage ich mal, weil es gab's ja auch schon zuhauf, aber die Diskussion hat man ja auch auf dem Fußball mit Terminen, mit der DFL, die Vereine, die da verhandeln und ihre Interessen irgendwie begründet durchkriegen wollen und die Verbände sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen querstellen, oder so hat man das manchmal das Gefühl, unnötig Steine in den Weg legen. Ja, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass gewisse Standards gelten und Regeln konform ausgelegt werden sollten, aber manchmal, so hat man es hier jetzt auch rausgehört, wäre einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl auch wünschenswert.
Es ist auch nicht normal, dass so deutliche Worte gewählt werden. Also die waren schon gut genervt von der ITF. Da muss schon einiges vorgefallen sein, weil sonst macht man das bei einer PK nicht unnötigerweise, die Medien darauf so auch aufmerksam zu machen. Also es sind Zitate gefallen vom Pressesprecher, für uns nicht ganz nachvollziehbarer Prozess, Tessa nominiert zu bekommen. Und Rainer Schüttler hat dann nochmal gesagt, offiziell für mich sehr unverständlich, das Prozedere der ITF, das war keine Entscheidung für den Sport. Ja, gut.
Ging auch darum, dass der Perso nicht akzeptiert
Ja,
wurde. Er hat halt
das ist ein
gesagt,
offizielles Dokument, ne?
genau aus Deutschland, nicht aus einem Dritte Weltland, wo man jetzt irgendwie mit der Fälschung oder so, ja, vielleicht ein bisschen leichteres Spiel hat. Auf jeden Fall, ja, kann ich das verstehen, dass der Unmut da groß ist, weil man einfach unter Druck steht und wenn dann der Zeitdruck noch dazu kommt und man das nicht nachvollziehen kann und die Kommunikation vielleicht von der Gegenseite auch nicht 1A ist, ja, muss man ja vielleicht auch mal ein, zwei Sätze zu sagen, finde ich schon legitim.
Voll. Und der DTB hat ja sowieso auch andere Baustellen, wenn sowas noch dazu kommt. Ja, zum Beispiel hier, die haben hier echt eine schöne Location hinbekommen. Ja, aber das, um euch da auch mal mitzunehmen, das ist auch nicht so einfach, so ein Heimspiel auszurichten. Egal ob beim Davis Cup oder beim Billie Jean King Cup, aufgrund der ganzen Regeländerungen ist das tatsächlich für den DTB, und das kann ich hier auch so öffentlich sagen, ein Minusgeschäft, ein deutliches Minusgeschäft. Ich habe mit Veronika Rücker ein Hintergrundgespräch geführt, Sportdirektorin. Die hat mir da nichts krass Neues erzählt, weil das war bei den Herren auch so. Das hatte mir auch noch der mittlerweile ja verstorbene Dirk Hordoff immer wieder gebetsmühlenartig gesagt, wie schwierig das ist, auch beim Davis Cup eine Halle zu reservieren, ohne zu wissen, hat man ein Heimspiel, was da an Geld und so auf einen zukommt, ja. Und es gibt einen ITF-Zuschuss und die Kosten und das Minus des DTBs übersteigen diesen ITF-Zuschuss aber um ein Vielfaches. Ja? Das heißt, der DTB geht hier ein Minus ein, bekommt dafür aber ein volles Haus. Es sind 1.400 Zuschauer hier an Kapazität in der kleinen Halle und das wird hier voll und das wird hier laut und es gibt hier eine Heimspielatmosphäre. Es geht ja hier um was? Es geht um den Nichtabstieg, um den Verbleib in der Weltgruppe. Das wird eine geile Atmosphäre, weil wir wissen alle, vor 2, 3 Jahren in Stuttgart vor dem Porsche Grand Prix, da gehen 6.000 rein und wenn dann nur 800, 900 da sind, dann ist das halt schon ein bisschen lieblos at web.de, ne? Und hier ist das Dach ja nicht so krass hoch, das wird richtig laut morgen.
Vor allen Dingen ist man schön nah dran. Also ich
Ja.
glaube, alle, die Tickets bekommen haben und da schnell genug waren, können sich auf eine richtig schöne Atmosphäre einstellen und man ist wirklich ja hautnah mit dabei und sitzt nicht irgendwo im Oberrang, wo man eh nicht viel sieht, sondern ist schön kuschelig hier. Ja.
Voll. Es gibt auch, wir haben extra nochmal nachgefragt bei den Offiziellen. Es gibt leider keinen Tagesverkauf mehr morgen. Also es ist ausverkauft. Aber der Tennis Channel, beziehungsweise der DTB hat eine Kooperation zusammen mit dem Tennis Channel gemacht. Das Spiel wird live und kostenlos im Stream beim Tennis Channel zu sehen sein. Sowohl morgen gegen die Türkei als auch am Sonntag gegen Belgien.
Und Davis Cup auch nächste Woche.
Genau. An der Stelle kann ich auch sagen, mittlerweile kann ich es öffentlich sagen, wir oder beziehungsweise ich fliege am Montag nach Bologna. Am Dienstag ist die deutsche PK. Da sitze ich dann aber nicht oben auf dem Pult, glaube ich zumindest nicht. die deutsche Pressekonferenz und am Donnerstag Also heute in einer Woche ist das Viertelfinale Deutschland gegen Argentinien und ich habe das Privileg, dass das ZDF mich gebucht hat und ich die Mixzone TV-Interviews tatsächlich machen darf. Zum ersten Mal fürs ZDF. Ich habe das ja in der Vergangenheit für die ARD gemacht, aber ich wohne ja nur 30 Minuten von Mainz entfernt, wo das ZDF sitzt. Habe jetzt seit 2, 3 Jahren für ZDF heute ja viel geschrieben und dann hat sich jetzt diese Möglichkeit ergeben, die ich dann hoffentlich auch gut mache. Herr Zverev hat sich ja angekündigt, das Stammteam wird da sein, mit guten Chancen dann ein geiles Turnier zu machen und da freue ich mich sehr drauf. Und neben der TV-Arbeit werde ich natürlich dann auch für euch, für verschiedene Medien berichten und wir gucken mal, je nachdem wie es läuft, auch mit der Liga, ob wir auch mal noch was aufnehmen oder so. Vielleicht mache ich auch was alleine, wenn du nicht kannst, wenn man vor Ort ist, müssen wir das ja nutzen. Schauen wir dann. Wir kommen hier zurück nach Ismaning. Es ist der Gruppensieg nötig, um den Klassenerhalt zu packen. Im April hat man ja verloren in der ersten Hauptrunde. Und es ist jetzt hier das Team der Zukunft. Gezwungenermaßen, also Eva Lys und Ella Seidel waren ja eh nominiert. Ja? Eva ist die deutsche Nummer 1. Ella hat es sich, Zitat, durch hervorragende Resultate von Rainer Schüttler, hat er das heute gesagt, auch verdient. Sie ist ja zum ersten Mal dabei. Aber durch die Absage von Siegemund und ja auch Tatjana Maria, die schon vor 3, 4 Tagen krankheitsbedingt abgesagt hat, sind die beiden jetzt sozusagen wahrscheinlich am Spielen. Also Eva wird auf jeden Fall spielen. Ich gehe auch davon aus, dass Ella morgen gegen die Türkei Einzel spielen wird. Und das ist wirklich... ja, also es sind natürlich auch erfahrenere Spieler da, wie Annalena Friedsam, das ist die 10. Nominierung für sie, als auch Jule Niemeyer wurde nachnominiert. Aber ich gehe mal von den beiden aus. Und das ist so ein richtig cooler Mix, weil du hast jetzt die Verantwortung für Deutschland als Frontfrau und Nummer 2 gegen den Abstieg vor heimischem Publikum, was wiederum pushen kann, gegen Gegnerinnen, die ja nicht so hoch stehen. Aber da die Verantwortung übernehmen zu müssen, ist halt schon ein richtig krasser Test, der Test wird die auch richtig stärken für die Zukunft.
Ja, voll. Ich finde es eine total interessante Zusammensetzung, weil, wie Eva auch in der Pressekonferenz gesagt hat, finde ich auch, dass sich der Druck aber dann schon auch irgendwie auf alle gleichmäßig verteilt. Tessa jetzt als Nachnominierte ein bisschen rausgenommen. Man hat jetzt nicht nur eine U21, ja, weil Annalena ist auch dabei, die bringt schon die Erfahrung mit.
Voll.
Ja, und eine gewisse Routine. Aber dann hast du natürlich durch die Ausfälle von Laura und Tatjana Maria ja einfach eine ganz andere Alterskonstellation und dann halt auch so ein bisschen die Routiniers, die das Team halt davor so fast ja ausgezeichnet haben, mitgetragen haben, die brechen so ein bisschen weg und dann kommen halt mit Ella, Eva und Jule drei, die ich ja plus minus in der gleichen Altersregion sehe und auch mit sehr ähnlichen Ambitionen und deswegen ja finde ich, dass die alle fast zum gleichen Teil ja ihren Soll mit einbringen müssen und sollen und da gefordert sind, aber das eigentlich als Stärke des Teams sehe, dass, wie gesagt, die Rolle der Führungsperson sich so ein bisschen aufteilt und alle eigentlich ein bisschen was von der Last, von dem Druck mittragen können und dürfen.
Und es wird sich halt auch einfach so ein bisschen eine neue Dynamik herauskristallisieren, ne? Also irgendjemand wird dann schon in dieses Vakuum reingehen, ja, oder reingehen müssen. Aber natürlich muss man sportlich vorangehen. Wie gesagt, es geht morgen gegen die Türkei los. Solnetz spielt da ein 1. Das ist die Türkin, die Historisches geschafft hat für die Türkei. Erstmals eine Frau in der 3. Runde eines Grand Slam gewesen. Jetzt ganz frisch bei den US Open. Also die kann spielen. Es gibt auch keine Geheimnisse. Die kennen die natürlich untereinander. Und was auch ganz interessant war, vorhin als du angekommen bist, haben wir ja kurz mit deinem Trainer auch gesprochen, über die Schnelligkeit des Platzes. Und da hat er einen ganz, ich glaube, das kann ich jetzt hier so sagen, aber einen ganz interessanten Satz gesagt, dass das für einen Favorit, Deutschland ist hier schon noch Favorit, trotz der Absagen, nicht so gut ist, weil das fast schon wieder so ein bisschen ausgleicht. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja klar, es ist halt so, dass je schneller der Platz ist, desto mehr wird das Niveau angeglichen von Favorit zu Außenseiter, weil die Ballwechsel einfach kürzer sind, man weniger ins Spielen kommt, bisschen weniger ins Taktische, weniger variieren kann Und je gleicher es ist, desto ja, mehr passt sich einfach das Niveau ein bisschen an. Und deswegen ist ein etwas schnellerer Platz meistens schlechter für den Favoriten, weil ja, das Niveau einfach zusammenrückt. Und Deutschland ist hier Favorit. Ich glaube, von den Spielertypen sind das definitiv Bedingungen, die allen irgendwo liegen könnten. Und man kann trotzdem mit einer positiven Grundhaltung auf jeden Fall in die Matches gehen. Ich habe mir das Training ein bisschen angeschaut. Der Ball rutscht schon ein bisschen durch. Ist jetzt nicht so, dass wir hier eine Eisfläche haben. Aber ich glaube, wenn man es noch ein bisschen mehr hätte steuern können und vielleicht ein bisschen mehr Auswahl gehabt hätte von Belägen oder so, dass man vielleicht einen Tick langsamer, ja, möglicherweise noch mal ein bisschen besser gewesen wäre. Aber man hat hier in München die leichte Höhenlage von 500 Metern, die man auch wieder ein bisschen spürt. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, jetzt sehr, sehr kleinteilig, aber ich würde sagen, der Belag ist eher schnell als langsam.
Ja, also wir werden das auf jeden Fall, ihr könnt das über den Tennis-Channel verfolgen. Eva Lies hat gesagt, für mich ist es eine neue Situation, aber sie freut sich auf jeden Fall drauf. Ella Seidel habe ich jetzt das erste Mal in einem Medienumfeld auch mal wahrgenommen und du hast ja auch schon das eine Mal angedeutet oder so, sie ist ja eher die ruhigere, sie besinnt sich komplett auf den Sport und mag diese Medienaufgaben noch nicht so wahrnehmen und hat heute hier auch sehr kurz, aber prägnant geantwortet und total professionell und hat gesagt, dass sie spielbereit, ich bin spielbereit. Ich würde mich sehr freuen zu spielen, aber ich unterstütze das Team auch so oder so. Und sie saß halt auch direkt neben Rainer. Sie saß auch direkt neben Rainer Schüttler, ne? Also für so eine junge Sportlerin auch eine neue Situation. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese beiden spielen werden, weil bei Jule, und das ist ja auch mittlerweile öffentlich, ist ja auch eine schwierige Zeit gewesen. Sie hat das ja im Oktober. Du bist ja gut mit ihr befreundet, du wusstest vielleicht, oder hattest schon Tendenzen, vielleicht auch vorher schon als Informationen, die natürlich nichts für die Öffentlichkeit sind. Das entscheidet ja eine Sportlerin, eine Persönlichkeit selbst, was sie mit der Öffentlichkeit teilen will. Und hat das ja Mitte Oktober getan. Also es ist kein einfaches Jahr für sie war, sowohl mental als auch mit einer Stoffwechselerkrankung, mit der sie umgehen muss. Und dieser Insta-Post war im Oktober, den hat sie auch bewusst öffentlich gemacht und jetzt ist sie ja hier nachgerückt und ich habe sie heute einfach mal gefragt, ich habe mir überlegt, ob ich sie frage in diesem Umfeld, weil ich habe ja keinen Schreibauftrag und so weiter da überlege ich mir oft, bringe ich die Sportlerin jetzt in diese Position, dass sie sich öffentlich äußern muss oder so und macht das auch Sinn, aber ich habe es ja, du hast ja die PK nachgehört, ich habe es ja sehr vorsichtig formuliert, beziehungsweise dieser Post ist ja raus und ich habe dann gesagt, hey, Jule, du hast ja mit der Öffentlichkeit über Instagram geteilt, dass es für dich kein einfaches Jahr war, sowohl sportlich, mental als auch gesundheitlich. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich gerade so? Und dann hat sie heute auch gesagt, mir geht es sehr gut sogar. Ich genieße die Woche hier und bekomme dadurch eine Abwechslung rein und freue mich aufs nächste Jahr. Und das war ja nur die öffentliche Antwort und so wie sie sich hier gibt und so weiter, wirkt sie jetzt auf mich relativ gelöst. Du warst natürlich gestern auch mit ihr im Stadion, sie war jetzt eben auch nochmal bei uns und hat bei dir Hallo und Tschüss gesagt und so weiter. Ich fand es erstmal total groß von ihr, das mit der Öffentlichkeit zu teilen, weil sie ja doch nicht so der Typ ist, der die Öffentlichkeit primär sucht, ne?
Ja, ich würde aber auch sagen, dass Sportler in ihren Jahresendposts auch oft die Worte wählen, wenn es jetzt nicht ganz so gut gelaufen sind, von Challenging Year und so, und man das vielleicht auch nicht immer so überbewerten
Meinst du, ich habe das ein bisschen überbewertet?
Nicht zwangsläufig, aber trotzdem ist es halt so, dass ja, Sportler, ich meine, wenn ich jetzt durch mein Instagram gehe, ist jedes Mal, wenn ein Post kommt, da habe ich das Gefühl, okay, beendet da jetzt jemand seine Karriere oder ist es der Abschied von dieser Saison? Es ist immer so 50-50, ja, vielleicht nicht ganz, sagen wir mal 80-20, wo ich dann immer lese und dann so, okay, war nur die Saison. Aber da werden natürlich dann schon oft die ähnliche Worte verwendet, die man natürlich dann auch verschieden auslegen kann, aber Ich fand's gut, wie sie geantwortet hat auf der PK. Ich glaube nicht, dass ihr deine Frage jetzt irgendwie auf die Füße, also dass sie sich damit auf die Füße getreten hat, gefühlt hat. Wie sagt man das?
Auf die Füße, sie hat sich auf die Füße getreten
Du hast sie nicht
gefühlt.
umgegrätscht
Nee.
damit. So, also sie hat total, sie ist sehr auf deine Frage eingegangen, hat sehr, sehr offen geantwortet und so wie ich das einschätzen kann, fühlt sie sich einfach hier im Süden in München auch sehr, sehr wohl, sportlich wie privat. Und deswegen glaube ich ihre Antwort auch total, dass es ihr sehr, sehr gut geht und sie jetzt hoffentlich auch mit dem ja, mehr gesund werden und körperliche Wehwehchen in den Griff bekommen, dann auch wirklich total motiviert und voller Vorfreude und neuem Schwung in die neue Saison startet.
Voll. Und die Gesundheit ist ja das Wichtigste. Und wie gesagt, das war jetzt der erste öffentliche Auftritt, nachdem sie das mit der Stoffwechselkrankheit zumindest mal in der Öffentlichkeit erwähnt hat. Und da ist ihr natürlich zu wünschen, dass sie bestmöglich damit umgeht für ein erfolgreiches 2026. Um den Billie Jean King Cup abzuschließen, ist so, wir wollen nicht auf keinen Fall respektlos sein gegenüber über einer Gegnerin, aber es muss natürlich morgen die Türkei eigentlich geschlagen werden. So, das muss erstmal passieren. Da muss morgen auch eine konzentrierte Leistung an den Start gebracht werden. Und wenn ihr das vielleicht Freitag oder Samstag erst hört, wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Es wird wahrscheinlich, wenn es keine Überraschung gibt, auf eine Art Endspiel hinauslaufen am Sonntag zwischen Deutschland und Belgien. Belgien ist hier ohne Elise Mertens, dafür aber mit einer ganz interessanten Personalie. Jelena, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, van Tromme. Belgierin natürlich, Junior-Siegerin bei den US Open. Sehr selbstbewusste junge Frau, aber nicht so, dass sie hier so cocky irgendwie saß und krasse Sprüche gedrückt hat, sondern so auf natürliche Art und Weise. Also so, ich habe sie noch nicht einmal in echt spielen sehen, ein bisschen heute im Training und natürlich habe ich das US Open Juniors Finale in der Zusammenfassung ausführlich geguckt, weil das war ja auch fast zeitgleich mit den deutschen Erfolgen und so weiter. Aber die saß hier so von der Körpersprache her so, hey, ich habe Bock hier zu sein. Ich bin zwar erst 18, 19, aber ich habe Bock hier zu sein und möchte hier für Belgien Gas geben. So, und das wirkte schon so sehr natürlich und die kann halt auch schon spielen. Ich bin sehr gespannt und vor allem der Star des Teams ist so ein bisschen der Coach. Ja, Wim Fizet ist noch offizieller Coach auch oder bleibt es auch von Iga Swiatek und coacht hier parallel schon seit geraumer Zeit. Das belgische Team, die haben letztes Jahr gegen China die Relegation gepackt, dieses Jahr sich gegen drei Nationen durchgesetzt, um hier zu sein. Und der hat gesagt, der wurde gefragt, wie er das alles beides miteinander managt. Und er sagt so, ich habe keine Ahnung, es ist so viel, aber ich freue mich hier zu sein und es ist eine ganz andere Arbeit. Und die Stimmung bei den Belgierinnen war um einiges gelöster hier auf der Pressekonferenz als beim deutschen Team in Relation. Also da war so ein bisschen schon, die haben sich so ein bisschen gegenseitig nicht gestichelt, aber Spaß gemacht und so weiter. Ich glaube, dass es dann am Sonntag da drauf ankommen wird, aber hier vor heimischer Kulisse. Also die haben die Favoritenrolle an Deutschland weitergeschoben. Ich habe nämlich gefragt, ob sich durch die Absagen der erfahrenen deutschen Spielerin was geändert hat. Wie schätzt du das ein?
Ja klar, ist auch einfach smart in der Position, diese Rolle komplett anzunehmen und da ja die Favoritenrolle, wie du gerade gesagt hast, abzugeben, ist immer ein bisschen tückisch, wenn ja du quasi, wenn alles angerichtet ist, alle von dir so erwarten, du gewinnst das, alle wissen, okay, wir sind die absoluten Favoriten und es muss alles im Tennis mal gespielt werden und wenn du nur 3 Punkte brauchst, um zu gewinnen, dann ist nach einem Ausrutscher sind schon auf jeden Fall die Alarmglocken irgendwo an. Es muss sich nur jemand mal verletzen, toi toi toi, klopfe ich mal aufs
Klopf
Holz,
das Holz hier.
oder jemand mal einen ja, schlechten Tag erwischen und es ist wirklich eine Situation, mit der man erstmal umgehen muss. Man hat sich, wie gesagt, eine Woche hier vorbereitet, alle wissen, worum es geht und dann, wenn es zählt, wenn dann der erste Punkt losgeht, da dann eine gute Leistung zu bringen, das ist total schwierig und das müssen alle erstmal schaffen. Und wenn die das schaffen, dann geht das gut. Dafür ist das deutsche Team meines Erachtens zu stark und einfach in der Breite zu gut aufgestellt. Aber es ist auf keinen Fall ein Selbstläufer. Ich glaube, das wissen alle, die hier sind, aber alle sind schon auch positiv, dass das Ganze am Ende schon gut gehen wird. Aber im Tennis kann so viel passieren, deswegen ist es eine Wahnsinnsleistung und ein richtig guter Erfolg, wenn sie das schaffen, weil es einfach auch schwer ist. Jedes Spiel muss erstmal gewonnen werden.
Ja, und Weltgruppe ist wichtig. Also absteigen ist, wieder hochzukommen, ist so wie auf jedem Niveau. Drinbleiben ist immer leichter als wieder hochkommen, wieder aufsteigen. Dass diese Ehrenrunde. Und wir erinnern uns noch an etwas düstere Zeiten auch im Damen-Tennis, bevor Kerber, Petkovic, Görges und so hochkamen, haben die ein paar Jahre hintereinander nicht Weltgruppe gespielt. Das will hier keiner im deutschen Tennis. Wir drücken natürlich aus deutscher Sicht die Daumen, und es ist auch immer gut, dass du es gesagt hast, wie viel Aufwand eigentlich dahinter steckt, weil ich glaube, nicht jeder weiß, wie früh die sich eigentlich immer treffen mit der Nationalmannschaft. Die sind hier ja schon eine Woche zusammen, seit letztem Wochenende. Zum Vergleich auch, die deutschen Herren treffen sich auch schon am Samstag in Bologna. Klar, wenn Sascha noch sportlich in Turin, kommen wir gleich auch noch dazu, noch das ganz große loszieht, dann kommt der natürlich nach. Kravitz-Pütz sind ja schon ausgeschieden, die können auch schon Samstag auftauchen. Ja, und bis zum Halbfinale am Donnerstag sind es dann auch wieder 5-6 Tage. Ja, und das gilt ja nicht nur fürs Team, sondern auch für das Team hinter dem Team, für das Funktionsteam. Also alle betreiben einen riesengroßen Aufwand für das Ziel Klassenerhalt und auch für das Ziel vielleicht Davis Cup Sieg dieses Jahr. Wir schließen das Thema hier mit hinten uns, hier an der Pressewand, The World Cup of Tennis, Billie Jean King Cup, für den Moment, und werfen noch einen ganz kurzen Blick auf die WTA-Finals in Riad, die bereits rum sind. Elena Rybakina kann ein bisschen einkaufen gehen, Wolli.
Ja, Preisgeld natürlich bei solchen Events immer immens hoch. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Spielerinnen, die da jetzt gespielt haben,
das brauchen.
Also die Mio oder die Paar, klar, die machen es dann schon aus, aber ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt da ihren Jahresunterhalt
mitverdient haben. Aber es sind halt einfach 5 Mille. Das ist ja auch der Grund, warum die WTA-Finals in Riad sind. Mitunter ist ja der Grund, dass Riad das Preisgeld der Herren bei den ATP-Finals matchen kann, ja? Also wir haben fast 15 Millionen an Preisgeld bei den WTA-Finals, und Rybakina hat 5 Millionen US-Dollar eingestrichen, wurde auch auf der Pressekonferenz gefragt, aber sie ist ja eine ganz konservative, und die hat jetzt da keine irgendwie cocky Antwort gegeben, von wegen, ja, so, also sowas wie jetzt, keine Ahnung, wie Daniel Collins gemacht hätte und gesagt hätte, so, ja, ich fahre jetzt erstmal, keine Ahnung, nach New York und gehe in den teuersten Laden rein und dann wird erstmal geshoppt. Die hat gesagt, so, ja, mal gucken, aber ist schon ganz gut, weißt du, und ich denke mir halt so, ja, okay, das sage ich auch, wenn ich auch mal irgendwie einen Tagessatz von 450 Euro bekomme. Ja, ist schon crazy, Alter. Was würdest du mit 5 Millionen machen?
Ich glaube, ja, erstmal, jeder kauft, glaube ich, ein Haus.
Ne? Fair.
Und dann, also ich würde auf jeden Fall, ich würde nicht alles ausgeben, ich würde auf jeden Fall auch einen großen Teil irgendwie anlegen für die Zukunft.
Du hast ja Ahnung von Finanzen.
Es kommt darauf an, in welcher Lebenssituation du dich befindest, ob du deinen Job jetzt heute dann kündigen würdest, was du sonst noch hast, deswegen, aber ich glaube, viele würden erstmal mit einem Traumhaus gehen und dann versuchen, erstmal 5 Millionen nicht auszureizen. Ja, und dann ist natürlich immer gut, wenn man irgendwie noch ein bisschen was auf der hohen Kante hat, was irgendwie für einen arbeitet. Also ich würde es auch echt konservativ machen, aber du brauchst auch so ein bisschen FU-Money, wo du dann halt sagst, okay.
Was ist das, FU? Ach, FU, ja, okay. Ich wollte gerade fragen, was FU heißt. Du, ich habe doch hier schon, habe ich nicht in der Folge, wo ich in Dresden war, richtig geflucht, also gesagt, ich gebe keinen Fick, ich sag es jetzt oder so?
Ja, da weiß ich nicht mehr, das wollte ich eigentlich rausbieben aus der Folge.
Hast du nicht?
Habe ich vergessen. Ja, genau, also ich wäre auch so ein bisschen konservativ, aber ja, so ein bisschen Geld zum raushauen, einen kleinen Prozentsatz auf jeden Fall. Aber ich würde mich, glaube ich, schon anders äußern. Also in der Situation wäre ich schon auf der Pressekonferenz ein bisschen anders als Rybakina.
Ich lade euch alle mal ein zum Magazin. wie Oprah. Du kriegst ein Happy Meal, du kriegst ein Happy Meal. Nein. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mir erstmal so einen Chinesen kaufen für die Bezirksklasse im Tischtennis.
Du würdest in die Mannschaft investieren.
Ich würde mir Fan Zhendong holen. Kennst du Fan Zhendong?
Nee, nach der Folge kenne ich den.
Ja, Fan Zhengdong ist ehemalige Nummer 1 der Welt im Tischtennis. Chinese, hat seine offizielle Karriere beendet, also die Einzelkarriere, und er ist erst Ende 20, aber in China, da kommen ja so viele nach, dass du eigentlich mit Ende 20 schon ausgedient hast, meistens. Und der spielt jetzt Bundesliga in Saarbrücken, und das war ein Riesen-Coup.
Stimmt, das habe ich gelesen.
Genau, ja. Und das war ein Riesen-Coup, und die sind jetzt auch immer für Tischtennisverhältnisse ausverkauft und chinesisches Publikum auch vor Ort und so weiter. Der bekommt in Relation zu der Sportart schon sehr gutes Geld dort.
Stimmt, ja.
Und den würde ich mir kaufen.
Ja,
verstehe. Für die Bezirksklasse.
Ja, ansonsten noch irgendwie sein Bruder oder so. Vielleicht geht das auch.
Ja, nee, da ist Spaß beiseite. Ich glaube, ich würde dich fragen, wie ich am besten anlege und meine Eltern was Schönes schön absichern oder so weiter. Aber, wie gesagt, über Riad haben wir schon und Saudi-Arabien haben wir schon zu Genüge gesprochen. Da wurde alles schon erzählt. Was wir euch noch sagen können ist, also erstmal, die 5 Millionen sind natürlich verdient, weil sie hat im Halbfinale Pegula, im Finale Sabalenka geschlagen. Das, am Anfang des Events war das Niveau echt nicht gut, von fast allen Spielerinnen nicht. Das Niveau am Finalwochenende war echt gut. Das Finale gegen Sabalenka war hohes Niveau. Sabalenka hat danach geweint auf der Bank. Also hat das nicht so gut verkraftet. Und für Rybakina ist das mit Abstand der größte Erfolg des Jahres. Schwieriges Jahr, über sie haben wir auch schon geredet, auch über die private Situation mit ihrem Trainer und den mutmaßlichen Problemen, die es da gab oder nicht gab. Sie hat ihn ja immer verteidigt. Auch alles hier schon ausführlich besprochen. Aber ja, insgesamt bleibt es halt einfach für mich so, weißt du, die Finals müssen doch das fünftwichtigste Event sein. Ja, also guck, schau dir jetzt mal an, die ATP-Finals, die haben jahrelang in London die Massen angezogen. Jetzt haben sie mit Turin einen Ort gefunden, aufgrund natürlich auch der Erfolge des italienischen Tennis. Zwei Teilnehmer bei einem Achterfeld, ja, ist krass. Ja,
plus Doppel
noch Italiener am Start. Was da für eine Stimmung ist, wie das vermarktet wird, wie das aufgebauscht wird und so weiter. Und natürlich ist das unfair, dann zu sagen, das muss bei den Damen genauso sein, aber vergleichen wir es mal nur mit dem Damen-Tennis, ja? Und da dann zu sagen, ist das das fünftwichtigste Damen-Event? Ist das besser als Indian Wells? Ist das besser als Peking? Ist das besser als das WTA-Turnier in Berlin? Und dann sage ich so von den Zuschauern her, nein. Ja, also ich habe Reporter vor Ort gehabt von der New York Times, ich habe mit denen mich unterhalten, einer der coolen Reporter von New York Times hat auch einen Audiokommentar auf der Insta-Seite vom Tennis-Podcast gemacht, der vor Ort war, und der hat gesagt, hier sind jede Menge MTCs, ist schon mehr los als letztes Jahr, aber auch bei den Top-Matches, ja, so, und die verdienen ja die große Aufmerksamkeit, und da sind wir genau in dieser Prämisse, jetzt hast du zwar 15 Millionen Preisgeld, hast aber nicht die Aufmerksamkeit, die diese Top-8-Spielerinnen eigentlich verdienen. Ja, es ist irgendwie, da bleibt so ein unbefriedigendes Bauchgefühl.
Ja, aber trotzdem würden sie nicht umziehen wollen. Wenn du jetzt sagst, okay, wir
machen nur 7 Millionen Preisgeld, aber dafür sind mehr Zuschauer.
Wir vierteln das Preisgeld oder dritteln das Preisgeld und dafür spielt ihr woanders, wo auch nicht garantiert ist. Oder?
Meinst du, den Spielerinnen ist scheißegal? Also in Relation? Also meinst du jetzt,
Die spielen doch die ganzen Masters, die ganzen Grand Slams. Ich glaube schon, dass die sagen, wir spielen mehr oder weniger gerne da und für das Geld nehmen wir das in Kauf. Hm. Denke ich.
Hm. Ja, ich gebe mal ehrlich zu, ich habe kein Spiel voll geguckt, obwohl ich auf Sky lief. Ich habe immer mal so für einen Satz reingeschaut, dass ich halt ein bisschen was verfolge und so weiter. Aber es hat mich so gar nicht gecatcht, wobei die Matchups ja gut waren, ja?
Total.
Ja, keine Ahnung. Was halt auch krass war, also da sitzen dann Leute, die auf der Payroll sind von den Saudis und fragen auf der Pressekonferenz so Bauchschmerzfragen wie, weil ich habe es mir hier auch notiert, how great does it feel to create this atmosphere for young women in Saudi Arabia? Ja, so. Ich habe jetzt keine Antwort von den Sportlern parat, aber es wäre schwer, da cool drauf zu antworten.
Ja. Bist du irgendwo gefangen, ja.
Voll. Ja, aber also wir werden natürlich die Situation nicht ändern, aber ich wollte euch nur mal mitteilen, also bei mir hinterlässt das alles irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen, aber du hast natürlich aus Sportlersicht verzichtest du nicht aufs Geld, ne? Auch wenn das die Top 8 der Welt sind, die brauchen es eigentlich ja nicht.
Ja, das stimmt, aber wie gesagt, sie haben so viele Events, wo sie mehr Zuschaueraufmerksamkeit bekommen und die eine Woche, glaube ich, stehen sie dann dort durch in dieser Achterkonstellation als Reisegruppe und ja, würde ich schon sagen, dass sie dann auch eher das Geld mitnehmen.
ATP Finals, Wally. Habe ich gesehen, dass du schon ein bisschen verfolgt hast die Woche.
Ja, natürlich.
Welche Matches hast du geguckt?
Ich habe geschaut, was habe ich geguckt, Mann?
Hast du zufällig Mossetti de Minor geguckt?
Weil nein, da habe ich nur den Matchball gesehen.
Das war geisteskrank.
Aber ich habe Aliassim gegen Sinner geschaut. Sascha gestern gegen Sinner habe ich zum Teil gesehen, das Ende. Und ich habe immer wieder Ausschnitte geschaut.
Ja, die Zeiten sind ja ganz gut für dich, ne? Weil die 18:30, 21 Uhr sind, da hast du dein Training meistens beendet. Das ist nicht so wie bei einem Grand Slam über den Tag verteilt.
Am besten noch nachts, ja.
Ja.
Das stimmt, der Zeitplan ist für Turin auf jeden Fall relativ angenehm. Aber unser deutscher Spieler, positiv überrascht. Geil, dass er die Saison noch nicht beendet hat und Pause gemacht hat. Jetzt spielt er auf einmal wieder ganz oben mit, ist auf einmal schmerzfrei, hat den Davis Cup vor der Brust. Sensationelle Entscheidung, da weiterzumachen.
Es hat doch nie irgendjemand in Zweifel gesetzt.
Die ganze Presselandschaft. Also,
ja, ich auch.
Ja, aber
ruhig sagen.
Wie gesagt, Pause machen und auftrainieren und dann frisch starten, ja.
Ich habe das wirklich geglaubt. Ich habe das wirklich geglaubt, dass bei dem ganzen Gemecker von ihm über seinen Körper, wo er dann auch früh ausgeschieden ist, warum nicht die Saison beenden und sich voll auf Australien konzentrieren. Jetzt natürlich, du sitzt hier wie Waldi locker leicht mit deinen 3 Weizenbier und haust die These raus. Jetzt natürlich sehe ich total dumm aus, aber vor 2,5 Monaten war das jetzt keine komplett hergeholte These, sage ich.
Ja, kann man auf jeden Fall aufmachen. Die Diskussion war ja auch auf jeden Fall da, aber die Form hat sich gebessert, stabiler, hat gute Leute geschlagen, enge Matches gewonnen,
voll.
Finale gespielt beim ATP-Event und jetzt hat er noch ein entscheidendes Match, um ins Halbfinale der ATP-Finals zu kommen gegen auch stark spielenden Aliassim. Mhm. Und dann wartet eventuell, wenn wir jetzt weitergehen, Alcaraz im Halbfinale und vielleicht kriegt er nochmal die Chance, gegen Sinner zu spielen. Wie gesagt, der Davis Cup steht vor der Tür. Da ist erste Partie gegen Argentinien. Würde ich fast sagen, sind wir leichter Favorit in der Konstellation.
Also wenn alle fit ankommen, auf jeden Fall.
Und dann spielst du eventuell gegen Spanien. Klar, da musst du irgendwie mal, musst du noch nicht mal, aber da wäre es halt cool, wenn man Alcaraz irgendwie mal einen Punkt abluchsen könnte. Ich sehe ihn da absolut wettkampffähig gerade auf dem Niveau, weil er sich auch Gedanken macht, sein Spiel adaptiert und wie wir gesagt haben, einfach schmerzfrei ist. Und deswegen, ja, geil, dass er weiter durchgezogen hat und sich die Chance gegeben hat, nochmal gut zu spielen.
Voll. Paul Häuser, lieber Kollege, Kommentator vor Ort, hat uns ein Sprachnachricht geschickt, uns beiden, dass wir ein paar Infos haben. Er hat auch deutlich gemacht, also Paul ist die ganze Woche vor Ort, hat mit Philipp Kohlschreiber kommentiert. Heute reisen Boris Becker und Andrea Petkovic an. Wie gesagt, wir nehmen heute Donnerstag, den 13. auf. Sascha spielt morgen das entscheidende dritte Gruppenspiel. Und er hat gesagt, körperlich scheint alles in Ordnung, keine Schmerzen. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Er hatte ja angedeutet nach dem letzten Match, wo er Knöchelprobleme hatte, wo er deutlich gegen Sinner verloren hatte in Paris, dass er nach München fliegen will, seinen Knöchel checken lassen will und vielleicht auch eine Spritze setzt. Wir wissen nicht, ob er eine Injektion bekommen hat oder ob es einfach so nicht so schlimm war. Fakt ist, Paul hat uns berichtet, dass er sowohl im Training als auch beim Warm-up als auch im Spiel körperlich sehr, sehr gut aussieht. Und aus deutscher Sportsicht muss man jetzt ja die Daumen drücken, dass das so bleibt und dass er auch in einem mentalen guten Zustand bleibt, um das bestmögliche Resultat da abzuliefern und dann auch beim Davis Cup aufzutauchen. Ja, weil keine Ahnung, was da jetzt. Also er war gestern auch übrigens total positiv in der Pressekonferenz. Es war kein klassisches 4-6-3-6. So, er hatte 7 Breakbälle gegen Jannik Sinner. Es gibt mittlerweile auch auf Instagram ein Video, ich glaube von Sky oder von Tennis Channel International, die 7 Breakbälle gezeigt haben von Sascha. Es war 7-mal erster Aufschlag.
4 Asse, ne?
Auf jeden Fall ich weiß nicht, ob es vier Asse waren, aber es waren 3, 4 Service-Winner, zweimal ein One-Two-Punch und einmal ein Ballwechsel, den Sinner gewinnt, aber jedes Mal halt erster Aufschlag, den Sascha erstmal reinspielen will. Ich sag's so, war ein erster Aufschlag dabei, wo er den Vorhand-Return ins Netz spielt, der ja sein schwächerer Return ist, so, aber bei allen 6 anderen kannst du halt gar nichts sagen, ja. Wenn du das nur liest, ja gut, 0 von 7 Breakbälle, bist du selbst schuld. Wenn du die Breakbälle siehst, kannst du eigentlich nichts sagen.
Ja, aber wichtig ist, dass er, also die Art und Weise, wie er gespielt hat, und Sinner breakt halt bei 2 Versuchen 2-mal, das ist dann der Unterschied.
4-5, 15-30 war ein richtig langer Ballwechsel, am dessen Ende Zverev den Rahmen trifft. Aber das war auch schon die 23. oder 24. Berührung in dem Ballwechsel, und wir wissen ja, wie Sinner in der Halle einen da dann erstmal, wenn du erstmal in der Mühle bist, links und nach rechts schickst, da dann noch den Sweet Spot beim 24. Schlag zu treffen, ist halt schon, da reden wir ja schon über Nuancen im absoluten Weltklassebereich, ja. Und da, so, und da war dann halt direkt dann 4-6-4, ja, Break, Satz weg.
Ja, wichtig ist, dass er jetzt einfach körperlich wieder auf der Höhe ist, dass er auf seine Trainingsumfänge kommen kann, dass er mit einer Gewissheit ins Match geht, dass der Körper ihn nicht im Stich lässt, und deswegen war ich halt auch so vorsichtig optimistisch, dass er trotzdem weiterspielen kann, weil er hat ja so ein professionelles Team um sich, wo du wirklich täglich, wenn du 2-3 Tage mal Pause hast und kein Match, da kannst du ja so viel an Behandlung und ja, Physiotherapie reinpacken, dass du auch extrem viel Verbesserung reinbringen kann. Es ist ja nicht so, dass er schwer verletzt war, sondern immer wieder kleine Wehwehchen. Mal hat das wehgetan, mal hat er das gemerkt. Und da kannst du natürlich in 1, 2, 3 Tagen extrem auch den Schmerz rausnehmen und verbessern. Und ja, deswegen ist es einfach auch legitim, dass er weitergespielt hat, weil, wie gesagt, wenn du so ein Top-Team um dich hast, wie alle Top-Spieler natürlich, aber du kannst ja viel mehr machen als ein Normalsterblicher.
Voll. Gut, dass du es ansprichst, weil er hatte auch das Spiel gegen Shelton, dann 2 Tage Pause. Jetzt hat er wieder einen Tag Pause und ab morgen geht es dann halt sozusagen ab. Also morgen ist ja zum Glück, ich war nie gut in Mathe, man muss nicht groß rechnen in der Gruppe von Alexander Zverev. Sinner hat 2 Siege und Felix Auger Aliassime hat 1 Sieg, 1 Niederlage, Sascha hat 1 Sieg, 1 Niederlage, Shelton steht 0-2. FAA und Zverev treffen morgen aufeinander, Sieger ist weiter, fertig. Müssen wir gar nicht hier groß Rechenspiele machen. Aber dann wird's halt tough, weil das ist dann Freitagabend, ja, und dann ist Samstag das Halbfinale und Sonntag wäre ein mögliches Finale. Gegen Shelton hat er übrigens sehr, sehr gut gespielt und im Tiebreak des zweiten Satzes 4 Punkte in Folge gemacht, von 3-5 auf 7-5 war es, glaube ich. Und Shelton hatte eine wahnsinnige Energie, bringt er ja immer, ja, aber er hat einen Punkt gemacht zum 5-3, wo Sascha so ein Smash am Netz spielt in den Lauf von Shelton, also einfach die falsche Entscheidung getroffen, wie es so oft vorkommt im Tennis auf jedem Niveau, und Shelton aus dem Lauf in den Schlag hinein, Longline, schreit die ganze Energie raus und macht danach keinen Punkt mehr, gibt ihm die Hand, schüttelt den Kopf und packt seine Sachen und ist innerhalb von 20 Sekunden vom Platz weg. Tennis ist so ein weirder Sport manchmal, diese Energie, und Sascha war komplett ruhig. Der hat da auch nicht, der hat gar nichts an sich rangelassen. Hast du die Situation noch im Kopf?
Die habe ich tatsächlich nicht gesehen,
ja, kann ich okay. Gar nicht so sagen. Ja, okay, weil es war wirklich so, also aus dem vollen Lauf, Passierball und dann so mit beiden Fäusten und rausgeschrien, und Sascha hat sich umgedreht, hat gar nichts gemacht, ist ganz ruhig geblieben, hat 4 Punkte in Folge gemacht, auch ein ganz leichter Fehler von Ben.
Aber danach hat er sich gefreut.
Ja, yeah, und dann hat er alles rausgekriegt, ja. aber in dem Moment geblieben sozusagen, ja. Naja, was glaubst du, was geht für Sascha jetzt da in Turin?
Also ich traue ihm auf jeden Fall Aliassime zu, wird ein toughes Match, ja. Weil Aliassime auch super spielt.
Formstark.
Absolut, das wird auf Messerschneide sein, und so sehr ich sie mir vielleicht auch wünschen würde, da nochmal eine Überraschung zu landen, aber auch wenn Alcaraz in Paris ja mal gezeigt hat, dass er irgendwie doch ein Mensch ist, sehe ich aktuell nicht. Auch wenn er ihn auf Indoor-Hard am ehesten wahrscheinlich ärgern kann, ja, würde ich jetzt, glaube ich, nicht auf ihn tippen. Da sehe ich ihn schon als Außenseiter, und dann läuft es wieder auf dem Finale Sinner gegen Alcaraz, wie bei allen Grand Slams dieses Jahr, hinaus. Und ja, das wird aber, wenn er es schafft, ins Halbfinale zu kommen, dann wird das vielleicht auch schon mal, wenn wir es fürs deutsche Team so ein bisschen weiter spinnen im Davis Cup, auch interessant, wie er gegen Carlos dann, wie gesagt, in der Halle auf Hartplatz das erste Match spielt.
Ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich gebe ihm auch nur Halbfinale. Aber was
ja, weißt, aber da, was heißt langweilig? Ich meine, das ist so, wie wenn du jemanden fragst, wer wird deutscher Meister?
Ja.
Da sagst du Bayern München.
Ulm.
Ja, oder wenn du was anderes sagst, dann schießt du komplett quer.
Ich weiß.
Und sagst eigentlich was, woran du nicht glaubst, weil
die einfach
so Überperformer sind.
Ich meinte nur langweilig im Sinne von, weil wir jetzt beide die gleiche Meinung haben, aber es ist dann halt so.
Ja, man muss ja auch nicht aus Prinzip irgendwas anderes sagen.
Erinnerst du dich noch an die Zeit 2019, 20, als Felix Auger-Aliassime als nächstes großes Ding galt, der hatte mal dieselbe Reputation wie Sinner und Alcaraz, bevor Sinner und Alcaraz die ersten Slams geholt haben, ja? Und er hat sich jetzt mit sehr großer Arbeit wieder in dieser Position eines Top 20 Richtung Top 10 Spielers gebracht, ja? Deswegen wäre es schon eine sehr gute Leistung, sich gegen den in dieser Formstärke durchzusetzen. Das muss man auch mal richtig in Relation setzen. Wally, weißt du, was ich noch zu den ATP-Finals unbedingt loswerden will? Das ist ein kompletter Quatsch, und anhand dessen siehst du das komplette Problem des ATP-Kalenders, dass in Turin Media Day ist und schon Fotos gemacht werden mit nur 6 Spielern vor Ort, weil die ATP und die Spieler nicht wissen, wer spielt eigentlich bei dem für die ATP wichtigsten Ereignis mit, weil die ATP ist ja unabhängig von der ITF und das ist deren Signature-Event, ja. Also du hast ja auch mal gesagt, der United Cup ist sehr wichtig, weil es ja auch von der ATP ist, aber für die ATP, das nochmal auf einer ganz anderen Ebene, die besten 8 Spieler, Jahresendturnier. Und dann hast du da nur 6 Spieler bei den, kenne ich auch noch nicht, also seit ich geboren wurde, seit es dieses Event gibt, waren immer 8 Spieler drauf. Und das lag ja daran, dass noch in der Woche vorher es so eng war, dass beim ATP-Turnier in Griechenland Musetti durch den Finalsieg noch hätte auf Platz 8 kommen können. Und man nicht wusste, was eigentlich mit Novak Djokovic ist, der ja auch eine Wahleinheimat in Griechenland mittlerweile hat, da das Turnier spielt, gewinnt, seinen 101. Titel holt, ans Netz geht und offenbar dem Italiener ins Ohr geflüstert hat, by the way, ich spiele nicht in Turin, und das dann auch auf der Pressekonferenz gegenüber serbischen Medien sagt. Und dann hast du erst das Teilnehmerfeld. Und das ist doch das Problem, und die ATP will das jetzt auch ändern. Die will eine Woche vorher einfrieren, damit halt sowas nicht, dass sowas nicht vorkommt. Das ist kompletter Quatsch und das ist auch komplett lächerlich, weil die ATP gibt jetzt so viel Geld aus, auch für Influencer, die einfliegen nach Turin. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen auch voreingenommen, weil wir als Journalisten kriegen immer mehr Zugänge weggenommen, Rechte weggenommen, wir dürfen nicht mehr filmen, wir bekommen weniger Interviews.
Ihr seid auch kritischer.
Ja, natürlich, ja, genau. Wir dürfen nicht mehr, auch als ITWA-Mitglied müssen wir darum kämpfen, dass wir noch bei den Grand Slams in die Spielerrestaurants können, wenn wir einen Auftrag haben. Also zum Beispiel jetzt, wenn du Quali spielen würdest bei den Australian Open, das ist ein blödes Beispiel, weil wir könnten uns ja auch privat treffen, aber was ich zum Beispiel schon gemacht habe, ich habe Struffi oder Pütz oder so weiter im Medienrestaurant getroffen für eine Dreiviertelstunde, weil ich ein Interview mit denen hatte, durfte dann dahin, habe dort das Interview geführt, habe nichts gegessen, habe keine anderen Spieler belästigt, weil ich ITWA-Mitglied bin und weiß, wie ich mich verhalten kann und so weiter. Ja, und jetzt kriegen wir immer mehr Rechte weggenommen, so, das ist die private Sache, und die fliegen ganz viele Influencer ein, um coole Videos zu machen, die ja auch cool sind für Instagram und so weiter, aber dann hast du noch 6 Spieler da und kannst das gar nicht so, und das muss sich halt ändern und das müssen die jetzt auch ändern, und aber das zeigt in a nutshell, wie bescheuert dieser Kalender ist, und das wollte ich unbedingt noch loswerden.
Ja, verstehe ich, aber
regt mich so brutal
aber was hat das mit den Influencern damit zu tun, dass das Teilnehmerfeld nicht voll ist, weil im Vergleich zum Preisgeld ist, glaube ich, die Investition in Werbung und Reichweite noch eher gering, dann haben die ja auch einen anderen Auftrag
als ich habe vielleicht 3 Sachen jetzt vermischt,
genau.
Was ich aber sagen wollte, du willst maximale Aufmerksamkeit haben, du willst dieses geile Foto schießen, du hast die Leute da und dann kannst du nur 6 Leute befragen, du hast keinen Djokovic da, du hast Musetti als Local Hero noch nicht da, ja, da sind ja auch, das ist ja da auf diesem Plaza mitten Dings, da sind, also letztes Jahr, als ich da war, ich war ja letztes Jahr in Turin und in Malaga dann beim Davis Cup, es war noch in Malaga, nicht in Bologna, da waren auf dem Plaza am Media Day waren mehr als 1000 Leute, mehr als Italiener, und die sind komplett abgespackt. Die wollen ihre Leute ja sehen, die wollen die so, Das meine ich einfach, ja. Jetzt mal, nimmt das wieder raus, vergiss das, was ich gesagt habe über die Journalistensituation. Ich habe auch nichts gegen die Influencer, solange wir dieselben Rechte hätten, was nicht passiert
wird. Ja, die machen ja auch was anderes. Wie gesagt, es ist ja ein anderer Job. Ja. Die machen ja wirklich Werbung und ich will das ja gar nicht werten, aber es ist halt einfach ein anderes Themengebiet.
Jedenfalls also, müssen die 8 Spieler früher da sein. Es muss feststehen, es ist kompletter Quatsch, wie es gelaufen ist.
Ja, aber dann schießen sie sich halt auf der anderen Seite
die Wertigkeit
ins Bein mit den 250er-Events, die da noch austragen, weil keiner mehr spielt, der für die Finals spielt.
Die müssen sowieso weg. Die Finals müssen auch früher und der Davis Cup muss auch früher sein, damit ihr chillen könnt. Tennisspieler müssen mehr chillen.
Ja, aber Mitte November ist schon okay, aber klar, mit anderen Sportarten, wenn man das vergleicht,
ja.
Mannschaftssportarten, hast du weniger Pause, aber wenn du den Spielern halt die Möglichkeiten gibst und Turniere in Kalender haust, werden sie immer spielen. Das ist klar, aber die ATP hat ja auch schon gezeigt, was ihnen wichtiger ist und das ist nämlich das volle Teilnehmerfeld bei den ATP Finals, weswegen sie auch die Deadline für die Finals jetzt schon fürs nächste Jahr verkürzt haben, aber dann spielen natürlich Djokovic und Musetti in dem Fall spielen dann halt nicht mehr in der letzten Woche ein 250er vor den Finals, wobei es halt auch eine kuriose Situation ist, dass verhältnismäßig wenig Punkte, weil es ja eine kleine Turnierkategorie für einen Top-10-Spieler, dass die dann noch entscheidend ist, wer bei den Finals dabei ist. Ich glaube, das hatten die vielleicht bei der Planung auch nicht so ja, für wahrscheinlich angehalten, dass das dann noch den Unterschied macht bei einem Top-10-Spieler. Aber da sieht man einfach, wie unfassbar eng das Ganze geworden ist. Und wir hatten Mitte des Jahres auch mal uns zu Bublik geäußert, weil er natürlich extrem gut gespielt hat und langsam Konstanz reinbringt.
Der ist als Alternate da übrigens,
genau.
Für gutes Geld.
Und ich meine, korrigiert mich bitte, wenn ich mich falsch liege, aber ich habe ihn Top 20 gegeben Ende des Jahres und das war schon eine mehr oder weniger steile These. Ja. Und der ist einfach jetzt bei 11. So, und deswegen nochmal Heads off Alexander Bublik, brutales Jahr, auch wenn er gegen Challenger-Spieler Vitali Satschko letztens jetzt beim 250er erste Runde verloren hat, der dann auch wieder Halbfinale gespielt hat. Das Level ist so krank eng. Ich weiß nicht, was der steht, 220 und spielt Halbfinale beim 250er, schlägt Bublik, einen fast Top-10-Spieler jetzt, der mehrere Titel geholt hat dieses Jahr. Es ist komplett verrückt, was da alles passieren kann und wer wen alles schlagen kann. Das war jetzt nochmal mein Wort zu dieser Folge, zum Sonntag.
Dein Wort zum Donnerstag. Wolli, guter Call, dass wir kein Video gemacht haben, weil wir sitzen jetzt nach 1:06 hier fast.
Wir haben Licht über uns. Es ist ja. Diesen Heiligenschein.
Ey Leute, hier sind wirklich, das war heute Morgen schon übrigens das Problem, für eine Pressekonferenz. Es war viel zu wenig Licht. Und Jürgen Hasenkopf zum Beispiel, ein ganz erfahrener Fotograf, der fast auf jedem Tennis-Event ist, musste richtig lange bearbeiten. Und das Bild haben wir übrigens auch bekommen, kostenlos, um es bei uns in der Story zu teilen. Ich hatte erst ein viel dunkleres Bild und dann hat er mir ein geileres angeboten. Das war aber krass bearbeitet, weil du siehst ja jetzt, wie dunkel es ist. Hier sind genau 2 Lichter an und 4 Lichter gehen nicht. Und selbst wenn alle Lichtschalter an waren, ging einiges nicht. Das war nicht so geil, aber Leute, wir sitzen hier jetzt wirklich wie in so einem Hinterzimmerchen bei der Mafia und warten drauf, dass wir reingeholt werden und so weiter. Und das, wir haben eben auch schon Schlüsselgeräusche gehört. Ich glaube, die Griechen sind auch wieder zurück und machen gleich ihr Restaurant auf. Das heißt, du kannst dein Gyros...
Wird nichts mehr mit meinem Gyros klauen.
Ja, nee, musst du selbst... musst
wäre echt ein geiler Folgentitel. Gyros klau.
Ja, Dings, gemischtes Hack macht das doch immer, dass die so random Titel haben. Einfach so...
Ja, gib mehrere. Yeah.
Was gibt's noch? Wer macht's noch so?
Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber
wir machen
es,
immer
es,
so
gibt,
ordentlich.
Es gibt
wir
auf jeden
so
Fall
ordentliche.
viele, die, wo ich das schon mitbekommen habe.
Hast du gesehen, dass Toni Kroos und Felix Kroos in ihrem Podcast ein Insta-Reel gemacht haben, wo sie einen Reporter komplett zerrissen haben?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Boah, also ich bin hin und her gerissen, weil sie inhaltlich komplett recht haben.
Ja.
Aber die Karriere des Journalisten ist auch hops jetzt.
Hat er eine schlechte Frage gestellt oder was?
drei schlechte Fragen. Und das war, ich habe es noch nicht verifizieren können, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es ein junger Reporter war, der noch nicht so oft in der Mixzone war und hat nicht irgendjemand interviewt, sondern Joshua Kimmich und war wahrscheinlich nervös und hat halt einfach drei wirkliche Scheißfragen gestellt, die auch das komplette Klima vergiftet haben. Und Toni Kroos ist ja eh schon bei dem Thema. Es
Ja.
gab ja, kennst du diese ganz berühmte Geschichte nach
Champions
seinem
League
dritten oder vierten Champions
Final.
League-Titel, wo der ZDF-Moderator Fragen stellt und er dann sagt, du hattest 9 Minuten Zeit dir geschenkt. So. Und deswegen ist er bei dem Thema eh schon da. Und er hat gesagt, Felix, wir machen jetzt hier mal Mediengetrick. Ich will nicht alle Reporter über einen Kamm scheren, aber das war wirklich 6 Minus-Sets und so. Und er hat richtig drauf gehauen. Es war halt so, das Reel ging so 1,5 Minuten, so lang wie das Interview ging. Und erste Frage, es war nach dem Unentschieden jetzt
Union
in
Spiel,
Union, ja. Und die erste Frage war, so, tief in die Augen guckt, Joshua Kimmich, wie glücklich war dieser Punkt? Und
ja. Du siehst nur den Hass.
Kimmich guckt so, weißt du, richtig so ganz tief in die Augen und sagt so, wie glücklich? Gar nicht
Ja,
glücklich.
aber er hat dann echt gut geantwortet,
Ja,
Kimmich. Also hat es echt gut
und
gemacht.
dann hat Felix Groß gesagt, dann kam wieder so Rausblende, hat gesagt so, ja, aber Toni, da muss ich ihn jetzt noch in Schutz nehmen, den Reporter, weil es war ja Last-Minute-Ausgleich, vielleicht hat er das so gemeint. Der sagt so, ja, aber trotzdem, Quatsch. Und dann die zweite Frage war dann zu der Abseitsstellung, die ja wirklich so minimal war, die man nicht sehen konnte, selbst am VAR ja nicht sehen konnte, war, ja, wie haben Sie denn die Abseitsstellung auf dem Platz in der 9. Minute wahrgenommen? Und wieso, also er kann das ja überhaupt nicht wahrnehmen, ja? So, und Toni hat sich so richtig, dann haben die immer Rückblende gemacht zu denen, und Toni hat sich halt so richtig in, ich nenne ihn gerade Toni, als wäre ich mit ihm Buddy, Toni Kroos,
Ja, jeder kennt Toni,
ja,
Onkel Toni.
Onkel Toni, Toni Kroos hat sich dann so richtig in Rage geredet und hat den halt wirklich in die Senke gehauen, so dass es mir fast für den Reporter halt leid tat. Und mit der dritten Frage hat aber alles nur noch schlimmer gemacht, wo ich dann auch schon wieder sagen musste, ja, okay, ich gebe Toni Kroos halt hier komplett recht, das ist halt schon bodenlos. Aber andererseits, ich stand halt auch irgendwann mal das erste Mal in der Mixzone alleine mit meinem iPhone und Stativ und ARD-Mikro, hatte Puls von 210 und mein Gesprächspartner war Alex Zverev, der sogar einen sehr guten Tag hatte und so weiter und auch wusste, dass ich das zum ersten Mal mache und mir ein gutes Feld gegeben habe, aber ich war scheiße nervös und so ist. Es waren jetzt keine Scheißfragen von mir, aber ich sehe es irgendwie, dass es passieren kann. Jedenfalls war die letzte Frage, ja, und jetzt nach den ganzen Anstrengungen, das ist ja jetzt Länderspielpause, ja, aber Joshua Kimmich ist doch Kapitän der Nationalmannschaft oder zumindest Führungsspieler der Nationalmannschaft, ja, und der muss jetzt zweimal ran. Und wenn der Scheiße spielt, dann sagt wieder ganz Deutschland, oder wenn die verlieren, scheiß Nationalmannschaft, ja. Und dann sagt der Reporter, jetzt nach den ganzen englischen Wochen, sind Sie froh, dass Sie in den nächsten 10 Tagen mal ein bisschen durchatmen können? Ja, und dann hat Toni Kroos auch richtig gesagt, so, sag mal, hackt's? Und dann hat er genau dasselbe gesagt, was ich gerade gesagt habe, so, der ist Kapitän der Nationalmannschaft, der kann doch jetzt nicht durchatmen, ja, wenn die wieder so spielen wegen die Slowakei, dann regt sich die Bild-Zeitung in ganz Deutschland wieder auf, der muss doch jetzt abliefern, was für durchatmen, ja, so, und dann war das Reel vorbei und ich habe mir das dann nochmal angucken und dann dachte ich mir so, boah, ja, also zu 100% on point, aber weiß ich nicht, ob die es hätten so machen müssen, weil also der Reporter wird jetzt intern komplett genagelt. Und jeder, der den kennt, wird ihn immer auf dieses Reel reduzieren.
Ja, ist schon ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall, aber
Ja. Schick's dir nachher
aber ich habe
nochmal, du
das
musst es mal
Interview
angucken.
gesehen im Original, ich fand die Fragen schon echt eine Frechheit.
Ah, du hast das im Original
Ja,
gesehen.
ich dachte mir, boah, sind
War
das
das
Fragen.
auf Sky oder was danach? Oder?
Genau. Ja, ich hab's
Aber
oder erst bei Insta
es war ein
gesehen.
Bundesliga-Mikro. Ich weiß halt nicht, ob die Sky-Moderatoren mittlerweile auch das offizielle Bundesliga-Logo haben oder so. Aber ist ja auch egal. Wenn ihr das Reel einmal sehen wollt, auf die Insta-Seite von, wie heißt der Podcast? Einfach mal luppen, gell?
Genau.
Ja, das wollte ich nur mal, ist mir gerade spontan eingefallen. Da ist so das journalistische Herz mit der Realität ein bisschen kollidiert. Ich kann es verstehen, aber ich fand es auch ein bisschen drüber. Aber Toni Kroos ist das halt auch ein Anliegen, diese Thematik.
Die greift da auf,
Ja.
ja.
Bevor es hier komplett dunkel wird, wir haben auch noch was vor. Ich krieg heute eine Chauffeurfahrt zum Bahnhof oder zumindest in die Nähe vom Bahnhof von meinem Podcast-Partner und er muss dann heim.
In irgendeine Seitenstraße, da setze ich dich ab. Ich kenne mich hier aus in meiner Stadt.
Also Leute, falls ihr die nächsten 2 Tage nichts hört, fragt mal nach bitte in Österreich-Winkel, ob ich noch lebe. Ich muss ja nach Bologna. Nein, Wolli fährt mich zum Münchner Hauptbahnhof jetzt und fährt dann schleunigst heim, weil du musst packen, ne?
Ja, ich muss packen. Morgen geht's los nach Frankreich.
Sehr gut, da haben wir ja drüber gesprochen. vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Dieses Mal kein extra Teil, keine Hörerfragen, weil wir hier ein bisschen improvisieren mussten zeitlich. Wir überlegen uns aber einen Schmankerl für die Patreons in Kombination mit dem Davis Cup. Da kriegen wir schon irgendwas Gutes hin, auf jeden Fall. Nur wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, noch extra was aufzunehmen. Aber bleibt da bitte dran. Patreon.com/AdvantagePodcast, da könnt ihr uns ja unterstützen mit einem monatlichen Beitrag und auch wieder eigene Fragen einreichen. Und dann machen wir nächste Woche ein bisschen länger oder gucken mal, dass wir euch ein schönes Schmankerl liefern. Und das letzte Wort in diesem Podcast hast wie immer du.
Genau, Billie Jean King Cup und ATP Finals müssen for free bleiben. Free Billie Jean King Cup. in diesem Sinne, auf ein erfolgreiches Wochenende. Wir werden es alle verfolgen. Wir drücken dem deutschen Team die Daumen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Ciao, ciao.